Im neuen God of War trifft ja die griechische auf die nordische Mythologie und da fragen wir uns natürlich, was da eigentlich dran ist. Ich bin jetzt hier mit meinem Kollegen Merten Waage. Hi.
Hi.
Und wir sprechen über diese Frage mit der Historikerin Dr. Constanze Timm vom Arbeitskreis für vergleichende Mythologie. Hallo.
Hallo.
Im Spiel spielt man Kratos, da wird gesagt, das ist ein Sohn von Zeus. Ist das schon mal irgendwie richtig? Stimmt das?
Kratos bedeutet ja griechisch Kraft oder Stärke und der Name wird in gar nicht so vielen griechischen mythologischen Quellen erwähnt. Also einmal bei Hesiod, das ist ein Geschichtsschreiber aus dem 7. Jahrhundert vor Christus und bildet die Quelle unseres heutigen Wissens über die griechische Mythologie überhaupt. Und nach Hesiod ist Kratos ein Sohn des Pallas, also eines Titanen, also der sich auflehnt gegen die alten etablierten Götter. Und der Styx einer Flussgöttin, die von den Okeanos und Thetis, also zwei Meeresgöttern, abstammt. Er ist natürlich ein Unsterblicher, aber er hat selber keinen Kult. Er steht etwas abseits, ist eine mythologische Persönlichkeit. Aber er ist jetzt für die griechische Mythologie nicht so wie Zeus oder Ares oder Athene maßgeblich. Er kommt lediglich als Randerscheinung vor. Und da hat man natürlich sich eine Figur rausgegriffen, die jetzt, wie gesagt, mythologisch nicht so riesig die Bedeutung hat. Aber das ist natürlich in der Hinsicht interessant, dass man ihr eine ganz eigene Identifizierung dann am Ende mitgeben kann.
Der hat jetzt auch einen Sohn im neuen Spiel, Atreus. Ist der in der griechischen Mythologie bekannt?
Also Atreus ist gar keine mythologische Figur. Also man kennt einen Atreus als König der Stadt Mykene und hat aber eigentlich mit Mythologie soweit gar nichts am Hut. Das ist also quasi eine freie Erfindung, was sich die Spielemacher dort herausgesucht haben.
Die beiden sollen in dem Spiel die Asche ihrer Mutter auf dem höchsten Berg der neuen Welten verstreuen. Das ist ja so eine klassische Heldenreise. Ist die auch typisch eigentlich für die nordische Mythologie vielleicht?
Ja, ich sag mal Heldenreise. Man kennt das so ein bisschen von Herakles, Herkules. Das ist immer so, dass quasi so dieses Heldenideal, so ein Archetypus, was man dort einfach mythologisch hat und was auch, ich sag mal so in der neueren Literatur generell, das zieht sich so von den antiken Theater, von den Epen, hat man immer sozusagen quasi der Held, ich sag nur Odysseus, die Odyssee, da haben wir ja auch so eine Art Heldenreise drin. Das ist schon ein Motiv, was dann sozusagen quasi, wo Mythologie mit verarbeitet wird und was wir eigentlich auch noch heute kennen. Also Helden, das ist ja was sozusagen sehr, sehr Positives. Damit assoziieren wir Kraft und Kampf und das Gute im Prinzip. Und das finden wir auch dann im Mittelalter in den Epen von Artus zum Beispiel, dass da Helden auf Reise gehen. Das ist also so ein ganz altes, typisches Motiv, was dort vorkommt. Ja, also das kann man schon so einordnen.
Im aktuellen God of War, da bewegt sich Kratos vor allem in der nordischen Mythologie. Ist das schon zu weit hergeholt oder hängen die beiden Mythologien auch irgendwie zusammen?
Man muss das schon trennen. Also die griechische Mythologie ist natürlich die Mythologie, die für Europa generell prägend gewesen ist, sozusagen im so einem klassischen Sinn vom Urtypus, wenn man vom Urtypus der Mythologie spricht. Die nordische Mythologie ist eine ganz eigenständige Mythologie. Es gibt zwar schon sozusagen Parallelen, es gibt Göttergeschlechter, es gibt sozusagen Göttervater, Odin in der nordischen Mythologie und Zeus beispielsweise bei den Griechen. Aber ansonsten muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Dieses Vermixen passt nicht so gut, weil das sind doch sozusagen zwei unterschiedliche Kulturkreise, die es dort gibt. Die Griechen hatten ja da immer so sehr, da sind die Götter sehr jung und stark und dynamisch und klassisch in der nordischen Mythologie, da fehlt ihnen schon mal ein Auge oder eine Hand. Da sehen sie mehr aus wie sozusagen ja, bärtig, sozusagen gehen auch ein bisschen Richtung sozusagen diesen Berserkertum. Ja, also das ist archaisch, während sozusagen bei den Griechen, das ist doch eher klassisch schön. Oder so Achilles, so der typische Held dann beispielsweise in der Ilias, der sich so ganz diesem Ruhmesgedanken verschrieben hat und sozusagen dem Ruhm, ja, das ist was, das gibt es in der nordischen Mythologie auch, aber es ist nicht so das ganz Prägende, ja.
Die nordische Mythologie wird ja öfter mal adaptiert, zum Beispiel auch in diesen Marvel-Superheldenfilmen. Da ist es ja so, dass Thor zum Beispiel so ein eigentlich ganz lustiger Charakter ist. In dem neuen God of War ist es eher so, dass Thor als so ganz schrecklicher Tyrann fast dargestellt wird. Was Was stimmt denn da?
Also es ist ja nun, ja, Thor sozusagen quasi sozusagen als der Donnergott, das ist natürlich immer sozusagen quasi eine Interpretationssache, sozusagen schlechthin, wie man, das sind immer Charakterzüge, die dort herausgegriffen werden. Also auf jeden Fall war er in der nordischen Mythologie schon sozusagen quasi mit eher brachialer und nicht so dieser kumpelhafte, lustige Typ, als wie er dann dargestellt wird, sozusagen in den Filmen. Also das, da gibt es natürlich ganz, ganz viel Interpretationsspielraum. Und das ist immer das, wo der Arbeitskreis so sagt, man muss eigentlich die Mythologien, die Quellen viel mehr studieren. Also einfach nur Namen zu übernehmen und so typische Charakterzüge anderen Personen. Und wenn es nur im Spiel ist, dann aufzupropfen, das ist natürlich eine sehr heikle Sache. Das bedarf sehr viel Reflexion. Und ich sag mal, junge Leute, ich glaube, die können sich schon damit ganz gut identifizieren, aber man sollte doch die Quellen da nicht ganz außer Acht lassen, weil das ist schon wichtig. Beispielsweise haftet ja der nordischen Mythologie immer noch so diese, sozusagen quasi diese Ideologie des Dritten Reiches an. Das ist eine ganz, ganz heikle Sache. Da bedarf es auch ganz viel Aufklärung, dort zu sagen, also die Rassenideologie des Dritten Reiches hat mit der nordischen Mythologie überhaupt gar nichts zu tun. Das ist also eine Ideologie, die sich da im 19. Jahrhundert einfach aufgebaut hat und die dann auch sozusagen quasi dann später benutzt worden ist, um sozusagen eigenes Gedankengut dann unters Volk zu bringen. Und das muss man ganz, ganz stark trennen.
Das muss Sie ja wahrscheinlich total nerven, oder? Also wenn Sie sich selber so viel damit beschäftigen und das dann oft so in die rechte Ecke gedrängt wird?
Natürlich, weil es ist, wenn man sozusagen sich die Geschichten, und es sind ja, Mythen sind ja Geschichten, es sind Erzählungen von Göttern, und da kann man ganz viel rausnehmen, sozusagen nicht nur für sich selber, sondern sozusagen quasi, das ist Beschäftigung mit dem eigenen Kulturgut, mit seinen eigenen Wurzeln. Und natürlich ist das sehr, sehr ärgerlich, das dann so quasi abgestempelt, verunglimpft irgendwo auch zu sehen oder benutzt zu wissen von einigen Gruppen, und man immer in diese Rechtfertigungsschiene auch kommt. Worum beschäftigt man sich überhaupt mit diesen Themen? Und das ist doch sowieso alles rechts und das ist extremistisch, und was macht ihr da überhaupt? Also da gibt es, da sind wir auch schon mit zahlreichen Geschichten konfrontiert worden, wo man einfach sagt, oh je, also da sieht man, Aufklärungsarbeit ist nach wie vor ganz, ganz groß. Auch bei Schülern, bei Studenten, das geht durch alle Generationen durch.
Aber da merkt man ja dennoch, dass es viele fasziniert, wenn wir über Mythologie sprechen und Götter. Gibt es für Sie einen Hintergrund, zum Beispiel auch aus Ihrer eigenen persönlichen Erfahrung, warum uns Mythologie so fasziniert?
Ja, natürlich sind Göttergeschichten, das hält natürlich, ich sag mal so, es ist die Wurzel mit, bildet mit die Wurzel unserer Kultur. Diese alten Erzählungen, die ja früher immer hauptsächlich mündlich tradiert worden sind, und es hält natürlich diese Geschichten auch irgendwo lebendig. Und ich sag mal, jede Generation hat so ihre eigene Weise, wie sie Mythologie natürlich interpretiert, wie sie sich damit identifiziert. Und es ist natürlich, ja, es wird immer angepasst, wie gesagt, beispielsweise eben mit den Thor-Filmen. Ich sag mal, solange dort noch Wesensgrundzüge erkennbar sind, sozusagen der Mythen, ist es natürlich, ich sag mal so, letztendlich auch immer eine Geschmackssache, aber da kann man sehen, okay, es ist immer noch Reflexion da. Wenn jetzt Sachen wirklich nur aufgepropft werden, um sozusagen quasi, wie gesagt, eigenes Gedankengut dort einzupflanzen, da wird es schon wirklich problematisch. Also wie gesagt, man kann, muss auch bei Spielen unheimlich aufpassen. Also dass man immer nicht nur Namen übernimmt und dann einfach Figuren gibt, sondern man sollte sich auch schon hinterfragen, was es dann mit diesen Gestalten auch auf sich hat. Also da ist ein bisschen mehr Tiefgang bei manchen Sachen einfach auch vonnöten und einfach mehr Reflexion.
Sie haben ja auch Bilder vom Spiel gesehen, glaube ich, auch im Video. Was sagen Sie da so dazu, wie das da so aussieht?
Also der Kratos macht natürlich diesem, wie gesagt, dieser Kraft, dieser Stärke, was ihm ja sozusagen in den Quellen so eingeschrieben ist, natürlich alle Ehre. Er wirkt ja sehr martialisch und sehr sozusagen, ja, er ist der Kämpfer, und er reist dann sozusagen quasi dann durch die Lande und verbreitet da so Angst und Schrecken. Also ich denke mal, die Intention ist schon relativ gut getroffen. Also dass er natürlich jetzt den halben Olymp ich sag mal, abschlachtet, das ist natürlich völlig Quatsch, weil Götter, das sind unsterbliche Wesen. Die können eigentlich also gar nicht sterben, beziehungsweise man hat ihnen schon mal ein bisschen Sterblichkeit zugebilligt, das ist aber dann erst im Laufe der Jahrhunderte dort eingeschrieben worden, aber das ist dann wieder so eine freie Interpretation der Spiele machen.
Das ist ganz interessant bei God of War, das betont die Serie auch oft. Alle Menschen in dieser Welt denken, das wären Götter, aber Kratos sagt immer, das sind aber gar keine Götter eigentlich. Also man kann die alle umbringen. Das finde ich ist also einen ganz interessanten Kniff, den die Serie hat, dass auch alle sagen, oh Gott, das ist Thor. Und er sagt, okay, das ist auch einfach nur irgendein Mensch. Das ist also.
Obwohl Kratos ja, wie gesagt, er ist nicht. Er ist kein Gott, er ist ja sozusagen quasi, er steht ja irgendwo dazwischen. Also er ist er wird zwar beschrieben als ein Gefährte auch von Zeus und er ist mit dran beteiligt, dass sozusagen Prometheus als Strafe, dass er den Menschen das Feuer gebracht hat, sozusagen an den Kaukasus geschmiedet wurde. Also da wird er mit erwähnt, da ist es eine seiner Rolle zusammen mit seinen Geschwistern, also zum Beispiel eine seiner Schwestern heißt, das ist Brie, die Gewalt. Ja, also das ist halt auch was, wo im Prinzip schon dann auch, glaube ich, das Spiel dort mit ansetzt, dass man das sozusagen quasi in diese Richtung mit verortet hat, weil das passt ja natürlich zu diesem Hintergrund ganz gut.
Es geht ja immer auch um die Interpretation dieser alten Quellen und dann kann es problematisch sein, wenn es zum Beispiel sich die Rechten zu eigen machen. Sie sagen auch, wenn man es im Spiel benutzt, dann muss es schon noch irgendwie was mit der originalen Mythologie zu tun haben. Wie ist es denn jetzt generell für Sie? Finden Sie das eher, wenn es auch Ihr Fachgebiet ist, eher gut, dass das immer noch von Popkultur aufgegriffen wird oder nervt es Sie eher, weil das immer nicht so ganz so gut gemacht ist?
Naja, das ist natürlich teils. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass es ist natürlich ein Weg, ich sag mal so, diese Mythologie zu transportieren, weil ich sag mal, wer setzt sich von den jungen Leuten heute hin mit einem Buch und sozusagen blättert in diesen alten Geschichten und liest. Es läuft sehr viel medial, es läuft sehr viel über Handy und ich sag mal, ich sehe da drin ein Stück weit auch eine Chance, dass im Prinzip das Mythologie dadurch auch irgendwo weiterlebt, wenn sie gut gemacht ist. Also das ist natürlich von den Spielemachern dann auch abhängig, inwieweit sie dort recherchieren, inwieweit sie bereit sind, dort sozusagen quasi auch Tiefgang zu legen in diese Geschichten selbst und sozusagen in ihre Figuren vor allen Dingen, inwieweit das dann dort entspricht. Aber ich finde es, ich stehe dem nicht ganz ablehnend gegenüber, dass man dort einfach sagt, okay, ja, gebt dem auch mal eine Chance.
Meine letzte Frage wäre, mit welchem Buch sollte man sich denn hinsetzen, wenn man jetzt das Spiel gespielt hat und gemerkt hat, man möchte eigentlich mehr erfahren über griechische oder auch nordische Mythologie?
Also ich bin jetzt mal ganz dreist und empfehle jetzt mal von unserem Vorsitzenden die beiden Neuerzählungen zur germanischen und griechischen Mythologie von Dr. Rainer Tetzner sind die erschienen beim Reklam Verlag und er hat dort wirklich explizit jahrelang an den Quellen dort gearbeitet und hat diese Geschichten quasi in ein sozusagen schön erzählt und in ein neues Licht gebracht und würde ich jedem sagen, der sich dort interessiert, lesen Sie dort die griechischen und germanischen Götter und Heldensagen von Herrn Tetzner.
Super, habe ich Lust drauf, werde ich machen. Vielen Dank, Dr. Konstanze ja, Timm vom Arbeitskreis doch. Für vergleichende Mythologie.
Danke sehr.